Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag mit dem Thema Eiszeit, Mammute, Höhlenmenschen und die Bibel. Ich setze gleich ein bei der weltweiten Sintflut, wie sie in der Bibel beschrieben wird in 1. Mose 6 bis 9. Und zwar zitiere ich aus Kapitel 7 ab Vers 10. Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. In Vers 11, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Wir erkennen unschwer, dass die Bibel 2 Ursachen der Sintflut nennt. Nicht nur den bekannten Regen vom Himmel, sondern auch alle Quellen der großen Tiefe, die aufgebrochen sind. Was sintflutartige Regenfälle sind, das wissen wir alle. Und damals in der Sintflut waren sie nicht nur sintflutartig, sondern es war ein Sintflutregen. Ja. Aber viel bedeutender für die Folgen der Sintflut war eben die zweite Ursache, die Quellen der Tiefe. Heute nennen wir diese Quellen hydrothermale Quellen der Tiefsee. Wir sehen hier einen wissenschaftlichen Querschnitt durch eine solche Quelle. Es ist ein ganz interessantes Phänomen, das wir da vor uns haben. Es wird auch anderswo in der Bibel erwähnt, im Buch Hiob, das eine Geschichte erzählt von einem Mann, der am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus gelebt hat. Das heißt, in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Dort in dem Buch Hiob, Kapitel 38, Vers 16, stellt Gott Hiob die Frage, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Im Hebräischen handelt es sich um Poesie. Typisch für die hebräische Poesie, 2 Zeilen, die parallel gehen. Es gibt da verschiedene Grundtypen. Hier haben wir den sogenannten Synonymen Parallelismus. 2 Zeilen drücken den gleichen Gedanken mit verschiedenen Worten aus. Gott stellt die Frage, bist du bis zu den Quellen des Meeres gekommen? Aber das geht parallel mit der Frage, hast du den Meeresboden der Ozeane schon einmal durchwandert? Und das macht klar, also diese Quellen des Meeres, die muss man in den Ozeantiefen suchen. Das hebräische Wort Tehom, hier übersetzt mit Tiefe, werden wir heute noch wiederholt antreffen, bezeichnet Ozeantiefen. Die sogenannten hydrothermalen Quellen sind Quellen, die man antrifft, in Ozeantiefen von 700 bis 4000 Metern. Der erste Mensch, der eine solche Quelle mit eigenen Augen gesichtet hatte, hat dies im Jahr 1977 getan. Damals mit einem Tiefsee-U-Boot. Sie sehen also, die Frage hat schon sein besonderes Gewicht, wenn Gott im 3. Jahrtausend vor Christus einem Menschen die Frage stellt, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Die Menschheit musste noch Jahrtausende warten, bis das möglich wurde. Und nun ist es möglich. Bei diesen Quellen kann je nach Tiefe im Meer, Wasser bis über 464 Grad heiß austreten. Sie fragen sich, wie ist das möglich? Bei uns zu Hause wäscht man auf 95 und höher geht nicht, ja? Aber Sie wissen das doch, wie das geht mit dem Dampfkochtopf. Warum kriegt man die Kartoffeln so viel schneller weich als in normalen Pfannen? Weil man unter Druck arbeitet. Und da kann man eben den Siedepunkt hinaufsetzen. Und so kann man eben kochen mit deutlich mehr als 100 Grad. Und stellen Sie sich vor, wir sind in den Ozeantiefen ganz unten und da ist es unter diesen unglaublichen Druckverhältnissen möglich, über 464 Grad heißes Wasser anzutreffen. Diese Quellen der Tiefe stoßen pro Jahr etwa 160 Kubikkilometer Wasser in die Ozeane aus. Wirklich ein ganz eindrückliches Phänomen, das die moderne Wissenschaft vor wenigen Jahrzehnten so klar ans Licht gebracht hatte, wovon wir allerdings schon längst wussten aus der Bibel. Hier ein echtes Bild einer hydrothermalen Tiefseequelle. Ein großartiges Ding. Man trifft sie typischerweise an in Gebieten von unterseeischen Vulkanen. Sie haben nun damit folgende Information. Wenn die Bibel sagt, bei der Sintflut brachen auf alle Quellen der Tiefe, so bedeutete dies mit anderen Worten ebenso ein Aufbrechen des Ozeanbodens. Ein Aufbrechen der Vulkane in den Ozeanen. Und was geschieht dann? Natürlich, das ist verbunden mit enormen Erdbeben und mit unvorstellbaren Tsunamis. Also, diese Vulkane sind ausgebrochen im Meer. Und das geht natürlich nicht getrennt. Wenn die alle aufbrechen in den Meeren, dann brachen sie auch auf dem Festland aus. Aber die in den Meeren waren verantwortlich für die Erzeugung der Tsunamis, die dann das Festland überfluteten. Hier sehen Sie eine Computerdarstellung von einem unterseeischen Vulkan. Auf dieser Weltkarte sehen Sie immer mit einem blauen Ring eingezeichnet, das weltweite System in allen Ozeanen der Welt, wo unterseeische Vulkane heute noch zu finden sind. Sie sehen, das kommt überall vor. Hier auf diesem Bild sehen Sie, wie unterseeische Lava im Ozean austritt. Nun, wie gesagt, bei dem Aufbrechen der Quellen der Tiefe gab es nicht nur Tsunamis, sondern Megatsunamis, die alles, was wir kennen, auch aus der jüngeren Geschichte, und ich erinnere an Weihnachten 2004, dieser schreckliche Tsunami, der etwa 300.000 Todesopfer gefordert hatte. Thailand, Indien, Malediven und so weiter. Aber im Vergleich zu diesen Tsunamis war das eben eine Nebensache. Nun, die Bibel sagt, dass Noah, seine Frau, die drei Söhne und ihre Frauen die Sintflut überlebt hätten. In einer Arche, in einem gigantischen Boot von ungefähr 150 Meter Länge. Also ein Schiff, das in dieser Größenordnung erst in der Geschichte wieder Ende 19. Jahrhundert gebaut wurde. Und die Bibel berichtet, dass im Lauf der Sintflut, die insgesamt etwas mehr als ein Jahr gedauert hatte, im Lauf der ersten Monate kam es dann zur Landung der Arche auf dem Gebirge Ararat. Der Ararat ist ein Gebirge, das hinaufreicht bis auf 5137 Meter über Meer. Das stellt auch alle Schweizer Berge in den Schatten, ja? Das sage ich als Schweizer. Typisch ist, wie Sie hier auf dem Bild sehen, diese zwei Erhebungen des Araratgebirges. Ich habe dieses Bild im April des Jahres aufgenommen, als ich da vorbeigeflogen bin nach Malaysia für Vorträge in chinesischen Gemeinden. Ich sage das chinesische Gemeinden, weil wenn ich unter Malaien die Vorträge gehalten hätte, dann wäre ich gefängniswürdig. Ist absolut verboten, irgendetwas im Zusammenhang mit der Bibel und dem Evangelium den Malaien zu sagen. Aber es gibt in Kuala Lumpur etwa 60% Chinesen und dort darf man. Also, das war nur so ein Nebensatz. Das war natürlich eine Freude, denn das war ja nicht geplant, mit dieser Boeing 777 am Ararat-Gebirge vorbei zu fliegen. Keine Information, keine Erklärung im Flugzeug. Aber das erlebt man nicht bei jedem Flug nach Fernost so schön wie hier. Und da habe ich mir gedacht, beim Rausschauen, ja, da. Es war nach biblischer Chronologie 2463 vor Christus, landete einst Vater Noah. Und dann wartete er, bis das Wasser abfloss über die ganze Gebirgswelt hier in der Türkei vor dem Ararat. Ja, hier ein NASA-Bild mit dem gleichen eindrucksvollen Gebirge. Übrigens, der Ararat ist ein Vulkangebirge. Ist also durch Vulkanausbruch entstanden. Das ist ja nicht typisch für die Berge im Allgemeinen. In 1. Mose 8, Vers 4 lese ich, und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Aber da stellt sich die Frage, gut, wir haben gesehen, wie das Wasser gekommen ist, ja? Aber wie ist das wieder zurückgegangen? Es gibt ja nirgends so eine Einrichtung auf Erden wie bei der Badewanne, ja? Mit dem Stöpsel. Und dann, Sie wissen, wie das geht. So im Kreis rum und das gluckert nach unten. Wie soll denn das geschehen sein? Nun, die Bibel gibt auch hier die Antwort. In Psalm 104 wird in Vers 6 die Sintflut beschrieben. Die Erde bedeckt von den Wassern. Und dort steht, mit der Tiefe, hebräisch Tehom, Sie kennen das Wort, hattest du, Gott, sie, die Erde, bedeckt wie mit einem Gewand. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Die Bibel berichtet also, dass am Ende oder in der zweiten Hälfte der Sintflut enorme tektonische Kräfte in Bewegung gekommen sind, die Gebirgsauffaltung und auch Tälerabsenkung bewirkt hat. Das ist sehr erstaunlich, diese biblische Bemerkung, weil man im Altertum glaubte, dass die Berge allgemein durch Vulkane entstanden seien. Man kannte das nicht mit der Gebirgsfaltung, das, was sie in der Schule gelernt haben. Aber die Bibel sagte das schon immer. Von Alters her. Es gab eine solche Faltung. Der einzige Unterschied zu dem, was sie in der Schule gelernt haben, ist die Zeitskala. Die Bibel sagt nicht im Laufe von Millionen von Jahren, sondern katastrophisch im Zusammenhang mit der Sintflut und danach. Also, das Wasser ist zurückgeflossen, indem eben weltweit auch die Meeresbecken abgesenkt wurden und die Gebirge emporgehoben wurden. Den meisten ist ja wohl bekannt, dass die gesamte Erdoberfläche, und damit meine ich nicht nur die Kontinente, sondern auch die Meeresböden, bilden zusammen eine Reihe von Kontinentalplatten. Die liegen auf dem zähflüssigen Mantel der Erde auf und bewegen sich. Dadurch entstehen auch Erdbeben heute. Und Sie sehen, die ganze Erde ist aufgeteilt in verschiedene Kontinentalplatten. Und Sie sehen, wie Platten insbesondere da in den Ozeanen zusammenkommen. Ja? Und genau da, wo diese Platten zusammenkommen, da haben wir auch die Gebiete, die besonders erdbebengefährdet sind. Und diese Kontinentalplatten sind auch heute noch in Bewegung. Nur nicht mehr so schnell wie früher. Und sie drücken einander. Sie zerren. Die können sich sogar in den Mantel hinunterdrücken. Im schlimmsten Fall. Und durch diese Verschiebungen der Platten, das haben Sie auch in der Schule so gelernt, wurden die Gebirge aufgefaltet. Zum Beispiel die Alpen. Die entstanden durch enormen Druck von Süden her. Da wurden sie aufgeschoben, hinaufgeschoben. Und sehen Sie, gehen wir wandern in den Bergen und dann sehen Sie ständig Sedimentschichten mit solchen Faltungen drin. Woher kommt das? Diese enormen Verfaltungen. Eben durch diese Kontinentalplatten, die so aufgefaltet und die Gebirge gebildet haben. Hier, dieses Bild ist doch ganz eindrücklich. Schauen Sie mal, wie da die Schichten verformt worden sind. Nun, in der säkularen Geologie sagt man, das sei geschehen im Lauf von Millionen von Jahren. Das würde also bedeuten, diese Sedimentschichten waren nicht mehr weicher Schlamm, abgelagert im Wasser, sondern bereits verfestigt zu Gestein. Und erst dann sei diese Verfaltung gekommen. Aber jetzt müssen Sie mir erklären, wie können so harte Schichten in dieser plastischen Weise verformt werden, ohne dass sie brechen? Die würden alle brechen. Denn Gestein hat nicht diese Verformbarkeit, diese Plastizität. Aber das ist hier ganz deutlich zu sehen. Nun, aus biblischer Sicht haben sich diese Sedimentschichten durch Ablagerung all des erodierten Materials nach den Tsunamis der Sintflut abgelagert. Und Sie werden gleich sehen, das Ganze war noch ein bisschen komplizierter. Abgelagert, waren noch weich und durch die Faltung konnten solche Formen erreicht werden. Und erst später hat sich das Gestein verfestigt. Übrigens, auf dem Mond haben wir ja auch unzählige von Gebirgen, tausende von Kratern. Aber auf dem Mond gibt es keine Faltgebirge. Die Mondberge sind entstanden durch Meteore und Meteoriten, die eingeschlagen sind. Und weil der Mond keine Atmosphäre hat, hat er nicht diese Schutzeinrichtung wie die Erde. Diese Gesteine aus dem Weltall knallen mit voller Wucht auf und haben diese Gesteine so zerschlagen, dass dieses zerfurchte Gesicht des Mondes entstanden ist. Nun, würde die Bibel sagen, die Mondberge seien entstanden durch Faltung, dann wäre das falsch. Aber auf der Erde ist das sehr wohl so entstanden. Übrigens, wir haben ja Anschauungsunterricht gehabt vor ein paar Jahrzehnten, als der Mount St. Helens in den USA ausgebrochen ist. Das war ja für die Region dort eine Katastrophe. Diese Unmengen von Material, die der Vulkan ausgeschüttet hat und dann zum Teil sogar in einen See hineingestürzt wurden. Das Wasser des Sees wurde förmlich hinausgespritzt. Ganze riesige Flächen von Wald wurden sofort abgeschlagen und zerstört, und es haben sich viele Erdschichten gebildet. Und zwar bis 100 Meter dicke Schichtpakete. Ich war in der säkularen Geologie, wenn man so ein 100 Meter Paket sieht, sagt man, das ist alles ganz allmählich entstanden. Normalerweise. Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in Jahrtausenden und Jahrmillionen. Aber dort können Sie sehen, 100 Meter dicke Pakete von Erdschichten innerhalb von Stunden und Tagen gebildet. Oder wenn Sie wollen, Wochen. Sensationell. Aber das war natürlich alles weich am Anfang. Und nach etwa 5 Jahren war das bereits zu Gestein verfestigt. Und da sehen Sie auch, das braucht nicht Millionen von Jahren. Ja, aber eben, ich möchte ja nicht bei den Alpen stehen bleiben. Gehen wir nach Zentralasien. Dort haben wir das Eindrücklichste. Diese ganzen Gebirge des Himalaya und auch das Pamir-Gebirge, das sich so fortsetzt nach Tadschikistan. Das ist sensationell. Das wurde dort aufgefaltet bis Mount Everest. Er reicht hinauf bis zu einer Höhe von 8.848 Metern. Und man sieht noch die Spuren im Indischen Ozean. Am Meeresgrund dieser Verschiebung nach Norden, die das Dach der Welt, wie man den Mount Everest nennt, hinaufgeschoben haben. Grandios. Und da findet man Meerestiere in den Schichten, auf Bergen von mehreren tausend Metern Höhe. Woher kommen die? Ja, natürlich, die wurden von unten her aufgeschoben. Übrigens, 90% der Erdschichten sind marine Erdschichten. Das heißt, Erdschichten mit Meereslebewesen. Die versteinerten Tiere und Pflanzen, die auf der Erde gelebt haben und verschüttet wurden, die sind in einer deutlichen Minderzahl zu dem, was man an Meereslebewesen findet. Nun, einerseits haben wir gesehen, diese enorme Auffaltung, aber wir dürfen nicht vergessen, die Vertiefung der Ozeane, und das Extremste sind natürlich die Tiefseerinnen. Die Ozeane haben eine Durchschnittstiefe von minus 3,8 Kilometer. Das Festland hat eine Durchschnittshöhe von plus 230 Meter. Das ist nicht viel. Das hängt damit zusammen, dass es etwa 10-mal mehr Flachland als Gebirge gibt auf Erden. Und wenn Sie also irgendwo leben auf mehr als 230 Meter, sind Sie bereits ein überdurchschnittlicher Mensch. Was den Wohnort anbetrifft, ja? Übrigens würde die Erdoberfläche völlig ausgeglichen sein. Auch die Ozeanbecken und die Berge. Die Wassermenge auf Erden würde reichen, um den ganzen Planeten fast 3 Kilometer zu bedecken. Und nun sehen Sie, wir haben das Wasser auf Erden für eine weltweite Sintflut. Die biblische Sintflut war nicht eine lokale Überschwemmung, sonst hätte ja Noah auswandern können. Das ist das einfacher, als ein gigantisches Boot zu bauen. Aber das war eine weltweite Sintflut. Wir haben das Wasser hier auf Erden. Aber auf der Venus, da hätten wir das Wasser nicht. Auf dem Mars auch nicht. Dort ist man ja froh um jeden Wassertropfen, den man da finden kann. Ja, man sucht wirklich, ich hätte fast gesagt, vergiftet nach Wasser. Aber auf unserem Planeten haben wir das Wasser. Das reicht, um die ganze Erde zu decken. Aber wo ist das Wasser? Untergebracht in den Meerestiefen und bis hinunter in die Tiefseerinnen. Hier sehen Sie Südamerika, die Anden, ja, mit ihren herausragenden Bergen bis 6000 Meter und noch mehr. Ich hatte gerade die Gelegenheit, im Juni des Jahres von Lima her zuerst raus auf den Pazifik, da finden Sie die Tiefseerinne. Die geht da runter bis auf minus 8.065 Metern. Und dann geht man so ein bisschen über das Meer hinaus und dann muss das Flugzeug eben die Höhe kriegen, um die Anden zu überqueren. Dann sieht man schön die 6.000er, ja, die so herausragen. Und dann auch schneebedeckt sind in dieser Zeit. Ja, und so haben wir hier eine Differenz von, sagen wir, gegen 15.000 Metern von der Tiefseerinne bis hinauf auf die Anden. Ganz eindrücklich. Und wenn man von Tiefseerinnen spricht, dann muss man natürlich den Marianengraben speziell erwähnen. Das ist der tiefste Ort der Ozeane, den wir kennen. Minus 11.034 Meter. Fantastisch, nicht wahr? Und an dieser Stelle hat wirklich eine Kontinentalplatte die andere runtergedrückt. Und so ist diese Tiefe entstanden. Eine kleine Parenthese, ein Einschub. Im Propheten Micha, Kapitel 7, Vers 19, will Gott erklären, wie vollständig er vergibt, wenn er vergibt. Und da findet sich folgende Aussage. Er, Gott, wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und ich habe mir überlegt, die Schuld meines Lebens in den Meerestiefen, Am besten im Marianengraben, nicht wahr? Minus 11.000 Kilometer. Niemand von ihnen wird je die Gelegenheit haben, im Leben das wieder aufzuholen. Ein schönes Bild für vollkommene Vergebung. Und wenn man das erfasst hat, kann ich Ihnen sagen, dann kann man gut schlafen. Außer man hätte irgendeine physiologische Störung, das gibt's auch. Nun, Sie haben gesehen, diese ganze Schlussphase der Sintflut und dann auch danach ist ganz entscheidend wichtig für die Geologie der Erde. Also diese Phase des Absenkens der Täler und Auffalten der Gebirge, und zwar so, dass natürlich die nachsintflutlichen Gebirge höher kamen als die vorsintflutlichen. Denn die mussten ja mit 3 Kilometer abgedeckt sein. Aber eben durch dieses Emporheben und Absenken gab es einen enormen Rückfluss. Und der dauerte natürlich über das Sintflutjahr hinaus, auch weiter. Und was ist dann geschehen? Natürlich die Sedimentschichten, die Erdschichten waren schon abgelagert mit erodiertem Material, aber noch weich. Und wenn diese Rückflüsse kamen, und Sie müssen das sich dynamisch vorstellen, nicht wahr, dass etwas zurückfließt und dann zum Teil auch wieder zurückkommt und dann wieder geht, wurde die Landschaft nochmals bearbeitet und geformt. Und eben so kompliziert, dass Sie sich vorstellen müssen, da gab es dann Zeiten, wo an einer Stelle ein Flachmeer war, wo heute kein Meer mehr ist, aber wo man dann noch Sedimentschichten aus dieser nachsintflutlichen Zeit des Rückflusses finden kann, auch der Jahrhunderte nachher. Also diese Landschaftsverformung war sehr wichtig und beim Rückfließen ist natürlich bereits abgelagertes, erodiertes Material zum Teil wieder erodiert worden und anderswo wieder abgelagert. Und jetzt verstehen Sie, warum Geologie so kompliziert ist. Unglaublich kompliziert. Nun, Sie sehen, die Sintflut gibt eine Erklärung für die Bildung der Erdschichten im fließenden Wasser. Das ist auch im Experiment, kann man das ganz klar sehen, das Idealste, um sehr schnell Schichtpakete zu bilden. Da wurden viele gebildet während der Flut, aber auch viele erst nach der Flut. Sie können so grob diese Regel nehmen, dass man die Schichten vom Kambrium hinauf in Sintflutjahr einordnen kann und etwa ab Tertiär in die nachsintflutliche Zeit. Und da finden Sie dann eben auch viel Leben auf dem Kontinent, das verschüttet worden ist. Während in den unteren Schichten von Kambrium aufwärts eben vor allem, oder da überhaupt ist es speziell maritimes, also Meeresleben. Ja, und nun haben wir gesehen, es hat in der Sintflut unzählige Vulkane im Meer gegeben, die aufgebrochen sind, und auch auf dem Land. Und die Folge ist uns allen klar, das sind unvorstellbare Mengen an Vulkanasche ausgeschüttet worden. Und was bedeutet das konkret für das Klima der Erde? Verheerendes. Diese Vulkanasche in der Atmosphäre hat natürlich zu einer Verdunklung der Sonne geführt. Nicht wahr? Schon ein Vulkan kann enorme Bedeutung haben. Wie war das mit der sogenannten Kleinen Eiszeit im 19. Jahrhundert in Europa? Viele Bauern haben enorm gelitten unter diesen schrecklichen Missernten. Das Klima in Europa war deutlich kühler als jetzt. Und das hing zusammen mit einem Vulkan, der in Fernost ausgebrochen war. Und das hat sich so verheerend auf Europa ausgewirkt. Und man kann jetzt noch die Geschichte einbauen. Das hängt sogar noch zusammen mit der Französischen Revolution. Denn die Aufklärer, die Massen zur Revolution gegen die herrschende Schicht, das war schon vor Marx, ja, aufriefen, die hatten natürlich bei den Bauern eben besonders empfängliches Terrain, besonders empfänglicher Boden, denn die waren ja am Hungern und waren umso bereiter, eine Revolution mitzumachen. Ja, das war jetzt nur eine kleine Parenthese in Bezug zur jüngeren Geschichte Europas, im weiteren Sinn des Wortes. Also aber damals Verdunklung der Sonne, starke Abkühlung des Klimas. Ja, das ist ja genauso, wie wir das in der Schule gelernt haben, mit der Eiszeit. Es wurde immer kälter, das Klima ist abgekühlt. Aber ich sehne mich manchmal zurück in die Volksschule. Ich habe es damals verpasst, dem Lehrer eine Frage zu stellen. Wie war das mit der Eiszeit? Das Klima wurde immer kälter, hat er erklärt. Ohne zu erklären, warum. Und dann würde ich jetzt gerne im Nachhinein fragen, und wie war das dann mit der Verdunstung des Wassers in den Ozeanen? Wenn die Erde kälter wird, dann verdunstet auch weniger. Und wenn weniger verdunstet, dann gibt es auch wenig Niederschlag. Aber wir brauchen eine Eiszeit mit enormen Schneeniederschlag. Das bleibt aus. Wie sollen denn da die Gletscher entstehen? Und große Gebiete von Europa zugletschern. Wir brauchen eine Energiequelle gleichzeitig bei der Abkühlung. Ja, das hätte den Unterricht ein bisschen interessanter gemacht. Nun, mit dem Sintflutmodell haben wir genau die Antwort. Übrigens, Michael Ortz, das ist ein amerikanischer Meteorologe, also ein Spezialist für Klima, der hat dieses Modell entwickelt auf der Grundlage der Bibel, das ich jetzt vortrage. Und er ist so bekannt in den USA, man nennt ihn liebevoll Mr. Ice Age. Sie finden übrigens auch Beiträge von ihm auf YouTube. Also, wir haben diese Vulkane im Meer, während der Sintflut, und die haben natürlich für eine starke Erwärmung der Ozeane gesorgt. Und genau das brauchen wir. Kalte Kontinente und ein warmes Weltmeer. Warme Ozeane führen zu starker Verdunstung. Nicht wahr? So wie im Golf von Mexiko, da bei Florida, wo das tropische Meer, sagen wir so 37 Grad ist. Ja? Enorme Verdunstung gibt es. Und starke Wolkenbildung und dann auch viel Niederschlag. Und unter diesen Umständen nicht nur einfach so schön viel Schnee, ja, auf den kalten Kontinenten, ja, wenn die Wolken rüberkommen auf die kalten Kontinente, dann kommt der Niederschlag nicht in Form von Regen, sondern in Form von Schnee, aber damit verbunden unvorstellbare Hurrikane mit enormen Schneemassen. Also das Problem der Hurrikane war in dieser Zeit natürlich viel, viel schlimmer, als was wir heute kennen. Unvorstellbare Hurrikane mit enormen Schneemassen. Und eben nicht nur da, bei den tropischen Regionen gab es diese Stürme. Das brachte auf den kalten Kontinenten viel Schnee. Und dadurch, dass die Kontinente kalt waren, gab es auch wenig Schneeschmelze im Sommer. Mit der verdunkelten Sonne. Wegen des kalten Klimas. Und so konnte aus Schnee Eis werden. So haben sich Gletscher gebildet. Ja, wie hier der Aletschgletscher, auf den wir Schweizer so stolz sind. Aber wir haben ja nichts zum Stolz sein, einfach weil wir Freude haben, dass wir den haben in der Schweiz. Ja, ein kleines Land. Allerdings, Sie wissen, warum die Schweiz so klein ist. Weil wir eben nicht Platz hätten für alles. Wenn man die Schweiz eben wieder auseinanderfalten würde, dann wäre sie so groß etwa wie Deutschland. Und diesen Platz gibt's nicht inmitten der EU. Und darum, ja. Nun, der Computer macht es möglich. Sie sehen, in den nördlichen Teilen der Erdkugel war das Klima eben besonders abgekühlt. Und da konnten sich über Europa enorme Gletscher bilden, auch in Nordamerika. Das ist allerdings noch nicht das Maximum der Eiszeit, nicht wahr? Die Eisschichten gingen dann die Gletscher gingen weiter runter bis gegen Spanien. Da findet man in der Natur die Überreste der Landschaftsverformung durch Gletscher. Aber gehen Sie nach Ägypten, Libyen, Marokko, da finden Sie nichts von Gletscherspuren. Dort gab es natürlich auch keine Gletscher. Aber gehen Sie nach Südafrika, da finden Sie wieder die Spuren. Und nach Südamerika, Patagonien. Das ist ja das Land der Gletscher auch heute. Aber große, enorme Landstriche in Patagonien waren alle vergletschert und die Spuren sind da, der Gletscher. Und auch in Australien gibt es Gebiete, wo man diese Eiszeit dokumentieren kann. Also in den nördlichen und in den ganz südlichen Teilen der Erdkugel. Nun, die Bibel berichtet, wie sich Noahs Söhne und ihre Frauen wieder vermehrt haben. Und Sie können nachlesen in 1. Mose 10, da haben Sie die sogenannte Völkertafel. Da wird berichtet über diese Nachkommen und deren Nachkommen. Insgesamt finden Sie dort 70 Namen. Und die Bibel sagt, von da aus hat sich die ganze Erdbevölkerung gebildet. Aber es war so, die hatten offensichtlich ziemlich viele Kinder. Lesen Sie nach in 1. Mose 10, dann sehen Sie, zählen Sie mal die Söhne durch und dann denken Sie noch an die Töchter und dann sehen Sie, wie groß die Familien waren. Und ich kann Ihnen sagen, wenn alle mitmachen, das geht ziemlich schnell. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt, aber in einem anderen Zusammenhang. Da kam nach einem Vortrag in Deutschland ein Mann zu mir und sagte ganz stolz, wir haben 10 Kinder. Ja gut, das kann es ja schon mal geben. Ne? Aber dann sagte er, meine Frau kommt aus einer Familie mit 10 Kindern. Ja, schon speziell. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt ausgerechnet, wenn alle mitmachen würden, in 300 Jahren wären wir 1 Milliarde. Ja, das gibt natürlich den Schlüssel, wenn jemand Angst hat von Überfremdung Europas. Das ist kein Problem. Aber eben, die Familien müssten wieder Kinder haben wollen. Und es ist so ein Reichtum. Aber es ist jetzt nicht unser Thema, ja. Ja, also wir sehen 1. Mose 10 berichtet über diese Nachkommen. Und so hat sich die Menschheit sehr schnell wieder vermehrt in den ersten Generationen. Aber die blieben zusammen. Obwohl Gott Noah gesagt hat in 1. Mose 9, sie sollen die Erde, das Festland, füllen. Aber die blieben zusammen. Ich war schon im Ansatz ein Gedanke der Globalisierung. Zusammen sind wir stark. Und dann kam noch etwas dazu, als sich der Nimrod aus der Linie von Ham zum Herrscher aufgeschwungen hat. Da hat er diese Menschheit vereinigt, in dem Gedanken, wir bauen da im Südirak die Stadt Babylon und einen Turm. Aber dieser Turm war kein Aussichtsturm, weil es da im Südirak so flach ist, so ähnlich wie in Holland. Ja? Das war ein Zikkurat. Das war ein religiöser Stufenturm, wie Sie ihn hier sehen. Das war gewissermaßen ein Tempelberg, ein künstlicher. Je höher man da die Terrassen hinaufkam, sollte es heiliger werden. Und zu oberst das Allerheiligste. Aber das war nicht für den Schöpfer Gott, den Gott, den schon Noah kannte, sondern das war bestimmt für irgendwelche Naturgötter. Zum Beispiel den Geist der Sonne, des Mondes und so weiter. Was war geschehen? Die Bibel zeigt uns, dass die Menschheit den Schöpfer Gott verlassen hatte und begann, die Natur und angebliche Kräfte in der Natur zu verehren anstelle Gottes. Und so war also dieser Turm von Babel ein, kann man sagen, ein Unternehmen des Abfalls vom Schöpfergott. Und da sagt die Bibel, der Gott der Bibel, der nicht Teil der Natur ist, nicht wahr? 1. Mose 1,1 beginnt ja schon so. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und Sie sehen, im Satz ist Gott Subjekt. Und die Natur, Himmel und Erde, ist im Akkusativ, ein Objekt, das Objekt im Satz. Also die Bibel trennt vom ersten Satz an zwischen Gott und der Natur, so wie wir zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden. Vielleicht ist das für Sie selbstverständlich, aber sprechen Sie mal mit Buddhisten oder mit Hindus. Die setzen die Natur mit Gott gleich und sagen, in uns ist das Göttliche. Es gibt nicht Gott, der nicht zur Natur gehört, sondern die Natur ist für sie Gott. Ja, und ich habe mal einen Taxichauffeur in Thailand, habe ich gefragt, was denken Sie, wer hat diese Bäume gemacht und die Tiere und die Sterne und so? Und dann hat er so während dem Fahren rübergeschaut, die können ja auch blind fahren, und hat gesagt, Schultern gezuckt. Puh, weiß es nicht. Und da hat er mich lieb angeschaut und hat gesagt, was denken Sie? Dann habe ich gesagt, ich glaube an einen Gott, der uns Menschen liebt und der das alles erschaffen hat. Aber eben, man muss den Buddhisten erklären, das ist ganz anders. Dieser Gott ist nicht ein Teil der Natur. Man kann nicht die Natur verehren. Und das war also damals so, die hatten sich vom Schöpfergott abgewendet, die Natur verehrt, und die Bibel sagt, Gott hätte dann mit der Sprachenverwirrung eben eingegriffen, und weil die verschiedenen Stämme in Babel sich nicht mehr verstanden haben, haben sie sich getrennt. Und so entstand die erste Völkerwanderung der Geschichte. Die sind ausgewandert, und die Bibel berichtet in 1. Mose 10, wie Nachkommen von Japhet ausgewandert sind nach Europa. Ja, tatsächlich, in ihrer Bibel steht, dass sie die Inseln des Meeres besiedelt haben. Und das hebräische Wort Iyim bezeichnet die, das können Sie nachlesen bei den zwei vielleicht größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts, zwei Deutsche. Das war Delitzsch und Keil. Die haben einen Kommentar geschrieben zum Alten Testament in 10 Bänden. Fantastisch, den brauche ich heute noch. Der ist so voller Einsichten zur hebräischen Sprache des Alten Testaments. Und da erklären sie, Iyim bezeichnet die Inseln des Mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite, zusammen mit den Küstenstrichen von der Türkei bis nach Spanien. Und dieses Wort Iyim kommt in der Bibel sehr oft vor. Es ist im Alten Testament, kann man sagen, der geografische Begriff für Europa. Ja, ich habe auch darüber eine PowerPoint gemacht. Europa im Alten Testament. Ja, und so gingen die Japhetiten da rüber. Ein Sohn von Japhet hieß Javan. Von ihm stammen die Griechen ab, die Hellenen. Javan ist heute noch im Hebräischen das Wort für Griechenland. Das hat sich durch die ganze Geschichte so erhalten. Und dann hat er einen Sohn Gomer. Von ihm stammen die Kelten und Germanen ab. Und so weiter. Dann berichtet die Bibel, wie Nachkommen von Ham nach Afrika ausgewandert sind. Ein Sohn hieß Mizraim. Und das ist bis heute das Wort geblieben für Ägypten. Die Endung Ayim ist eine Dualform. Das heißt, Mizr besteht aus zwei Teilen. Ich war im Arabischen. Wer kann Arabisch? Wie sagt man Ägypten? Ja, da haben wir es. Nochmals, Misr, ja? Ja, und das ist Misr und im Hebräischen noch Ayim, weil man eben unterscheidet Ober- und Unterägypten. Ja, und so wurde er zum Stammvater der alten Ägypter, und ein weiterer Sohn war Kanaan, von ihm stammen die Kanaaniter ab, im heutigen Land Israel und Libanon. Und Ham hatte auch einen Sohn, der hieß Kusch. Das bedeutet schwarz. Und Kusch ist in der Bibel später das Wort, das übersetzt wird mit Äthiopien. Allerdings im weiteren Sinn. Kusch bezeichnet nämlich das Land südlich von Ägypten, den Sudan. Ja? Und da haben auch in Apostelgeschichte 8 der Kämmerer aus Äthiopien, der kam aus diesem Königreich der Kandaze im heutigen Sudan. Aber das hat man früher Äthiopien genannt. Und von dort her kommen die Schwarzafrikaner und haben sich dann von dort aus über den Kontinent bis nach Südafrika ausgebreitet in der weiteren Zeit. Und viele Nachkommen von Sem blieben im Nahen Osten. Ein Sohn hieß Aram. Von ihm kommen die Aramäer. Das sind die wirklichen Syrer in Syrien. Oder Elam. Das sind die semitischen Perser im heutigen Iran, Südwest-Iran. Das war das ursprüngliche Elam. Und so weiter und so fort. Ich möchte das nicht im Detail ausführen, einfach andeutungsweise, wie sie sich da auf die drei Kontinente hin ausgebreitet haben. Die Besiedlung Amerikas kam eben später. Und wir haben schon gesehen, in diesem Bereich von Nordafrika und dem Mittleren Osten, da gab es keine Eiszeit. Und darum konnten sich die Völker, die sich dort angesiedelt haben, sehr schnell kulturell entfalten. Nicht wahr? Vielleicht haben Sie den Geschichtsunterricht begonnen mit der Hochkultur in Sumerien. Ja? Und das Interessante ist, Sumerien im heutigen Südirak, also da, wo Babylon war, das ist die Kultur, die sich nach dem Turmbau von Babel dort entfaltet hat. Und wir sprechen in der Archäologie von einer Kulturexplosion. Und zwar, man findet nicht eine allmähliche Entwicklung von steinzeitlichen Kulturen allmählich hin zu den entwickelten Sumerern, sondern plötzlich haben sie in den Erdschichten eine fertige Kultur. Und die Entwicklung dazu sehen sie nicht. Das ist so erstaunlich. Und dann etwas Zeit verschoben in Ägypten genau gleich. Und das ist ja das Eindrückliche. Die gigantischen Pyramiden von Ägypten, sagen wir die in Giza, wie hier. Die größten, die stammen nicht aus der späteren Geschichte Ägyptens, sondern aus deren Frühzeit. Und sie widerspiegeln wieder die Baukunst der Zikkurat von Babel, nicht wahr? Es ist immer gigantisch, da wo sie können. Und etwas Zeit verschoben dann die Kultur im Indus-Tal. War auch wieder eine Hochkultur. Aber da war das überall möglich. Sie hatten nicht das Problem mit dem Eis, aber die Japhetiten, die Nachkommen von Gomer, die hatten Probleme in Europa. Und sie mussten Wohnsitze suchen an den Rändern der Eisdecken. Und so war es natürlich praktisch, wenn man Höhlen benutzen konnte als Unterschlupf, um zu wohnen. Nicht, weil man so primitiv war. Aber man musste sich den Gegebenheiten anpassen. Und wir wissen heute, dass diese Steinzeitkulturen in Europa, dass die eine sehr gute Fleischernährung hatten. Die waren also nicht schlecht ernährt, sondern gut. Aber das Leben war schwierig. Und schauen Sie mal hier. Das zeigt ja gerade die Tatsache der Höhlenmalereien, dass diese Leute nicht primitive Leute waren. Die konnten malen. Besser als viele von uns, nicht wahr? Also ich stelle mich auf die andere Seite, ja, von denen, die das nicht können. Nun, wenn Sie aber hier zum Beispiel nach Chauvet-Cave gehen in Frankreich, da sagt der Fremdenführer, diese Höhlenmalereien sind vor 31.000 Jahren entstanden. Ich staune manchmal, dass die Leute das einfach glauben. Schauen Sie mal, wenn das stimmen würde, dann würde ich jedem jungen Mann, der gerne eine Firma eröffnen würde und er weiß nicht so recht, womit er handeln soll, sage, mach doch eine Malereifirma auf und kopiere diese Art von Farbe aus Chauvet-Cave und dann kannst du Public Relation machen und den Leuten sagen, die Farbe hält 30.000 Jahre. Das wäre doch ein Angebot, nicht wahr? Gerade jetzt in der Zeit mit den Dichtungen, die man überall macht. Und das Problem ist ja jetzt, wegen der Dichtungen kommt immer mehr Schimmel dazwischen. Wenn man gewisse Dinge nicht beachtet hat. Und das bedeutet nicht, dass Sie jetzt das Haus aufgeben müssten, aber Sie müssen immer wieder die Fassade streichen und möglichst dann Farbe vermischt mit Fungizid, ja? Also pilzabtötende Mitteln. Immer wieder malen. Aber schauen Sie, da können Sie Farbe verkaufen, die hält 30.000 Jahre. Und ganz ähnlich in Australien. Da gibt es ja diese riesigen Felsen voller Malereien. Nicht in den Höhlen, sondern unter freiem Himmel. Und dann erklärt der Fremdenführer, von den Ureinwohnern vor 10.000 Jahren hier gemalt. Aber da muss man als Tourist fragen, wieso habt ihr dort über der Malerei so ein kleines Dach gebaut? Ach, wissen Sie, mit den Niederschlägen und so, wir haben ein Problem, dass die Farbe abgewaschen wird. Ach so, jetzt plötzlich. Ja, aber 10.000 Jahre gehalten. Das geht nicht. Nun, ich habe bereits erklärt, das Buch Hiob handelt von der Zeit nach der Sintflut. Und auch da werden Höhlenmenschen erwähnt. Und Hiob beschreibt Menschen, die sich gegen andere nicht durchsetzen konnten, die dann in Höhlen wohnten. Hiob 30, Vers 6. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Aber die waren nicht dumm. Die hatten es nur einfach schwierig. In dem Zusammenhang möchte ich gerne erklären. Hiob lebte, wie gesagt, kurz nach der Sintflut im dritten Jahrtausend vor Christus. Die Bibel sagt in Hiob 1, Vers 1, er lebte im Land Uz. Und das können wir ganz genau lokalisieren, biblische Geografie. Das Land Uz befindet sich in Südjordanien. Hier im Bild stehen wir in Südisrael, in der Negev-Wüste. Jetzt schauen wir rüber. Gerade jenseits der jordanischen Grenze sehen Sie dieses Gebirge, das sich von Norden nach Süden bis nach Elat erstreckt. Da, auf diesem Plateau oben, war das Land Uz. Dort war Hiob zu Hause. Aber wenn Sie das Buch Hiob lesen, da finden Sie da ein ganz anderes Klima beschrieben als heute. Denn Südjordanien gehört heute zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt. Zusammen mit Qumran, wo diese Schriftrollen mehr als 2000 Jahre überleben konnten wegen dieses trockenen Klimas, nicht wahr? Kein Bibelbuch spricht so oft von Eis, Hagel und Schnee wie das Buch Hiob. Da werden auch viele Katastrophen erwähnt. Tsunami, Erdbeben, Erdverschiebungen. Und da werden sogar Land- und Wassersaurier beschrieben. Der Behemoth. Die Beschreibung passt wunderbar auf einen, sagen wir, Diplodocus oder Brontosaurus. Das sind diese riesigen Dinger, ja? Bis 12 Meter hoch, ja? 50 Tonnen schwer, aber Pflanzenfresser. Und das Buch Hiob sagt, siehe doch den Behemoth. Er frisst Gras wie das Rind. Und dann wird beschrieben, wie er durch den Jordan geht, im Fluss. Und keine Angst hat, wenn Überschwemmung kommt. Nichts beeindruckt ihn. Behemoth, das ist nicht das Nilpferd. Behemoth ist einfach im Hebräischen die Mehrzahl von Behema, das Vieh. Im Plural, ja? Gut Deutsch, das Riesenvieh. Ja, und es heißt dort, er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Beim nächsten Zoobesuch schauen Sie bitte den Schwanz an, das Schwänzchen an vom Nilpferd. Also, Behemoth, eindrücklich. Aber danach wird noch eindrücklicher der Leviathan beschrieben. Der Gewundene im Hebräischen. Und dieses Tier ist nicht das Krokodil. Denn das Krokodil hat man in der Antike gejagt. Offensichtlich hatten damals Frauen schon gerne schöne Taschen oder sowas. Aber dort steht, niemand kann mit Leviathan kämpfen. Und er wird beschrieben als ein Wassersaurier. Und die Beschreibung dort, die passt eigentlich wunderbar auf den Tylosaurus aus der Familie der Masosaurier. Das ist das größte Ding im Wasser, das man bisher gefunden hat. Und interessanterweise, ein Skelett haben wir gefunden in der Negev-Wüste. Also unweit von der Heimat Hiobs. Ausgerechnet ein Tylo. Ja. Die haben nach der Bibel noch in der Zeit nach der Sintflut existiert und starben allmählich aus. So wie dauernd Pflanzen und Tierarten aussterben. Und nicht erst seit der modernen Zeit und der Industrialisierung. Das ist ein Problem, das wir schon Jahrhunderte zurück kennen. Und das ist ein Problem und es wird nicht ersetzt durch andere Tierarten in der genügenden Menge. Ja, also da die Heimat. Und jetzt lese ich aus Hiob 37, Vers 6. Denn zum Schnee spricht er, Gott. Falle zur Erde und zum Regenguss und den Güssen seines gewaltigen Regens. Vers 9. Aus der Kammer des Südens, der Südhimmel, kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Alles ist poetischer Text im Hebräischen. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Sehen Sie, was da geschieht? Auch beladet er mit Wasserfülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken. Hiob 38, 22. Gott stellt die Frage zu Hiob. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du gesehen die Vorräte des Hagels? Nein, nach Europa ist er nicht gekommen, zu den Japhetiten. Auch nicht zu den Quellen des Meeres. Dort hätte er die Vorräte des Schnees gesehen. Vers 28. Hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen des Taues? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor und des Himmels Reif? Wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Tiefe. Also riesige Gewässer, die da vereisen. Ozeantiefen. Hiob 6, Vers 15. Hiob klagt über seine Freunde. Meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, welche hinschwinden, welche trübe sind von Eis, in die der Schnee sich birgt. Hiob 9, Vers 30. Wenn ich mich mit Schnee wische und meine Hände mit Lauge reinigte. Nun stellen über starke Bewegungen der Erdplatten große Erdbeben und Bergstürze. Hiob 34, Vers 20. Elihu sagt, in einem Augenblick sterben sie. Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht. Und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. Ohne menschliche Vermittlung heißt das. Sehen Sie, was da geschieht. Hiob 9, Vers 5. Hiob spricht von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken, ehe der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht. Und Sie müssen wissen, genau da, wo Hiob lebte, und beim Land Israel, da stoßen zwei Kontinentalplatten zusammen. Das ist auch der Grund für diesen ungeheuren Grabenbruch, der durch das Land Israel hindurchzieht. Eigentlich geht das aus schon von der Türkei. Dann geht das in Nordisrael, Galiläa, wo der Jordan fließt, in den See Genezareth. Und der liegt minus 212 Meter. Und danach geht der Jordan aus dem See wieder heraus, weiter runter ins Tote Meer, über weniger als minus 400 Meter. Das ist der tiefste Ort der Welt. Wir waren im Death Valley in den USA, ein wunderbarer Ort. Und dort schreiben die Amerikaner, das ist der tiefste Ort der nördlichen Hemisphäre Amerikas. Das Tote Meer ist viel tiefer unten als Death Valley. Das ist der tiefste Ort der Welt. Und dann geht das weiter durch die Negev-Wüste. Und dort finden sie so eindrückliche Krater. Die sind aber nicht durch Meteore entstanden, sondern die Erdschichten sind dort richtig zusammengesackt. Und da können Sie wandern gehen. Ganz spannend. Habe ich mit meiner Frau gemacht. Und da sehen Sie ganz interessante geologische Formationen. Wir haben das extra im Februar gemacht. Da kommen die Blumen in der Wüste. Sie wissen, und Romantik, das passt alles zusammen. Da kann man alles verbinden. Und dann geht es weiter bis nach Elat. Und dort geht dieser Grabenbruch durch das Rote Meer hindurch. Dann auf den afrikanischen Kontinent und runter bis nach Südafrika. Gigantisch. Aber das ist genau die Gegend von Hiob, der Berge versetzt, ehe sie es merken, der sie umkehrt in seinen Zorn. Dort haben wir die Zeugnisse. Hiob 14, Vers 18. Und doch, ein Berg stürzt ein, zerfällt, und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine. Ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Aber du machst zunichte die Hoffnung des Menschen. Auch eindrücklich, wie hier poetisch Erosion beschrieben wird, ja? Wenn ich Geologie unterrichten würde, dann würde ich solche poetischen Texte beiziehen. Ich meine, man sollte ja im Unterricht Beziehungen zu anderen Themen herstellen. Ja, Hiob 12, Vers 15. Siehe, ehe Gott hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Was wird hier beschrieben? Ein Tsunami. Ich weiß, die Japaner, die kennen das. Und auch in Thailand muss man das kennen. Das Meer zieht sich zurück und die Leute merken, das hat nicht mit Gezeiten etwas zu tun. Jetzt ist der Moment, wo man noch warnen kann vor dem Tsunami. Jetzt kann man noch fliehen. Und nachdem das Meer sich so zurückgezogen hat, kommt es zurück und überflutet das Festland. Genauso wie es hier beschrieben wird. In Hiob 7, Vers 12 klagt Hiob, der von seinen Freunden angeklagt wird, ungerecht. Bin ich ein Meer oder ein Wassersaurier, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Offensichtlich hat man in der Zeit von Hiob Wächter am Meer aufgestellt, die schauen mussten, wenn das Meer sich zurückzieht, um die Leute zu warnen. Und natürlich, stellen Sie sich vor, wenn ein Tyrannosaurus Rex in die Gegend gekommen wäre, dann wäre ich sehr dankbar gewesen für einen solchen Wächter. Bei Diplodocus kein Problem, ja, da muss man einfach aufpassen, dass er einen nicht vertrampelt. Aber das Problem haben wir auch mit den Elefanten heute. Ja, und nach ein paar hundert Jahren, der Vulkanstaub hat sich immer mehr abgelagert am Boden. Die Sonnenstrahlung wurde dadurch wieder wärmer. Die Ozeane kühlten sich auch mehr und mehr ab. Das hatte auch zur Folge weniger Niederschlag. Ja, und jetzt sind wir eben in diesem entspannenden Teil eingetreten, nach ein paar hundert Jahren. In dem Modell von Mr. Ice Age war das Ganze eine Epoche von etwa 500 Jahren. Wie man das von der Meteorologie und den Gegebenheiten aus der Bibel so ganz vernünftig in ein historisches Schema einfügen kann. Wie gesagt, der Vulkanstaub lagert sich immer mehr am Boden ab, die Sonnenstrahlung wird wieder wärmer, die Ozeane kühlen sich ab, es bedeutet weniger Niederschlag. Es gab wieder wärmere Sommer, damit auch verbunden mehr Schneeschmelze. Und mit den wärmeren Sommern begannen sich die Gletscher zurückzuziehen. Es wurde einfach angenehmer, weniger schwierig in Europa. Aber die Spuren der Eiszeit blieben zurück, wie Findlinge, riesige Gesteinsbrocken. Irgendwo mitten in einer Ebene stehen sie. Man sieht keinen Berg, von dem sie runtergerollt wären. Aber wir kennen das Phänomen aus den Gletschern, die eben noch existieren, dass sie enorme Gesteinsbrocken, weil Gletscher in einer Fließbewegung sind, transportieren können von einem Ort zum anderen. Und wenn die Gletscher weg sind, dann bleiben die Findlinge. U-Täler. Ich meine jetzt eben nicht die V-Täler, die so ganz typisch durch Bäche und Flüsse gebildet worden sind, sondern breite Täler, die so ein U bilden. Ein wunderschönes Beispiel in der Schweiz, wenn Sie von Zürich her nach Graubünden zu den hohen Bergen fahren, da kommen Sie ja in Richtung Heidiland. Da können Sie einen Zwischenhalt machen. Ich kriege keine Tantiemen dafür. Also, und da fahren Sie durch ein wunderbares Gletschertal, so flach und breit. Also ganz klassisch durch Gletscher gebildet. Und dann die Endmoränen, das sind eben so typische Hügelformen, die durch die Gletscher gebildet wurden, zusammengeschoben wurden. Und das sind eben Dinge, die finden Sie in Ägypten nicht. Ja, das ist wirklich typisch für die Eisgebiete der Erde. Und schließlich die Gletscher, die Sie noch heute weltweit finden. Es sind noch übrigens Tausende, nicht Hunderte. Es gibt noch Tausende von Gletscher weltweit. Aber sie sind zurückgezogen und sind damit stumme Zeugen der einstigen Eiszeit, verbunden mit der Sintflut. Nicht wahr? Auch die Mammute haben sich vermehrt. Und die haben ja nicht so eine Ein-Kind-Politik. Und so kann man unter natürlichen Verhältnissen damit rechnen, dass innerhalb dieser 500 Jahren wieder Herden entstanden sind mit Hunderttausenden von Mammuten. Aber die Endzeit der Gletscherzeit war eine gefährliche Zeit. Das war die Zeit der großen Schmelzwasserüberschwemmungen. Das war auch wieder eine, von dem her eine schwierige Zeit. Und nicht wahr? Die meisten von uns wissen wohl, dass man in Sibirien riesige Mammutherden gefunden hat, eingefroren im Boden. Und zwar zum Teil noch erhalten mit dem Fell. Und sogar hat man Fressensüberreste im Maul gefunden und sogar auch im Magen noch nicht fertig verdaut. Die sind in einer Katastrophe umgekommen. Offensichtlich haben diese Mammute sich konfrontiert gesehen mit einem aufkommenden Unwetter und sind in die falsche Richtung geflohen. Und so im Sturm verschüttet und eingefroren worden. So dass sie heute noch diese eindrücklichen, stummen Zeugen des Endes der Eiszeit geblieben sind. Nun kann ich mir vorstellen, dass sich jemand Gedanken macht und sagt, aber das ist eigentlich alles völlig unhaltbar, was wir heute gehört haben, heute Nachmittag. Denn da müsste man ja glauben, dass von Noah und seiner Frau, die drei Söhne und ihre Frauen, von 8 Personen, innerhalb von ungefähr 4.500 Jahren, die Menschheit von heute circa 7 Milliarden entstanden wäre. Das geht ja nicht. Aber Sie sehen, Mathematik ist oft das Gegenteil von Gefühl. Das ist eine gefühlsmäßige Reaktion. Aber in der Mathematik haben wir einfache Formeln, wie man das Bevölkerungswachstum modellhaft berechnen kann. Und es ist so, heute haben wir eine jährliche Zuwachsrate von 1,9%. Und das trotz 2 Weltkriegen mit etwa 90 Millionen Toten. Trotz dieser Verfolgungen und Abschlachtung von Dutzenden von Millionen Menschen in der kommunistischen Welt, in der Sowjetunion und in China. Trotz Seuchen wie die spanische Grippe, die 50 bis 100 Millionen Opfer gefordert hat, trotz Seuchen wie AIDS und so weiter, ist die Zuwachsrate so weltweit. Nicht in Deutschland und nicht in der Schweiz, natürlich. Aber weltweit gesehen. Diese Zuwachsrate würde reichen, um in deutlich weniger als 2000 Jahren von 8 Menschen auf 7 Milliarden zu kommen. Das heißt also, wir müssen effektiv von Noah an mit einer tieferen Zuwachsrate, als sie aktuell auf Erden existiert, rechnen. Und so passt das wunderbar. Aber jetzt bekommen wir umgekehrt ein Problem. Warum haben wir erst heute diese 7-Milliarden-Marke erreicht und nicht schon vor 2000 Jahren oder vor 4000 Jahren oder vor 10.000 Jahren? Erst jetzt. Nicht wahr? Im Jahr 2000 war die Welt bei etwa 6,3 Milliarden. Im Jahr 1900 bei 1,6 Milliarden. Vor 2000 Jahren, in der Zeit von Jesus Christus, schätzt man die Weltbevölkerung auf etwa 300 Millionen weltweit. Aber warum hat man nicht schon vor Jahrtausenden diese 7 Milliarden erreicht? Ja, weil zum Beispiel in der Steinzeit eben die Ernährung viel schlechter war. Funktioniert nicht, weil wir heute wissen, wie gut die Fleischernährung war, habe ich schon angedeutet. Und in der Fachliteratur wird das besprochen, aber in den Schulen nicht. Aber das sind Themen, die müsste man auch in der Grundschule ansprechen und in den weiterführenden Schulen. Man hat wirklich ein Problem, wenn man an eine Evolution der Menschheit glaubt, und da geht man ja also nicht nur zurück 40.000 Jahren, da sagt man, das ist der moderne Mensch, ja? Aber man geht mit der Altsteinzeit zurück bis weit über 2 Millionen Jahren. Wo sind die Menschen geblieben? Also man muss ausgehen von einer völlig unrealistischen Bevölkerungsentwicklung. Aber es ist so, wenn die Menschheit so alt wäre, über all diese Generationen von Zehntausenden von Jahren, oder ja, oder Hunderttausenden von Jahren, die Menschen wurden ja auch beerdigt. Und wir haben ja steinzeitliche Gräber. Wo sind sie geblieben? Jetzt müssen Sie mal mit einer Formel berechnen, wie viele Menschen je gelebt hätten, theoretisch, ja? Durch all die Generationen hindurch. Aber dann fehlen die Gräber. Die entsprechen überhaupt nicht dem. Gut, da könnte man sagen, man hat vielleicht in den früheren Zeiten nur Stammeshäupter begraben. Und alle anderen hat man anders entsorgt. Die Spuren sind ausgeblieben. Aber da kommt die Frage, wo sind die Steinwerkzeuge geblieben? Nicht wahr? Nach evolutionistischen Vorstellungen war die Steinzeit eben nicht eine Zeit von einigen Jahrhunderten nach der Sintflut in den schwierigen Gebieten der Welt, sondern, oder insbesondere in den schwierigen Gebieten der Welt, nicht nur, sondern man sagt, die Steinzeit, die war über Jahrhunderttausende hinweg. Und die Menschen haben keine Kulturentwicklung erlebt. Oder muss sagen, fast keine. Über Jahrhunderttausende immer die gleichen Faustkeile. Nichts geschehen. Und dann plötzlich diese Kulturexplosion mit den Sumerern. Ja? Und dann Ägypten, Indus-Tal. Komisch. Da muss man merken, irgendetwas stimmt da nicht. Gut. Sobald es um Holzwerkzeuge geht, oder alles, was zusammenhängt mit Stoff, da muss man nicht davon ausgehen, dass man über Jahrtausende zurück die Dinge findet. Das kann schon mal vorkommen, aber es ist eine Ausnahme. Aber Steinwerkzeuge, die verrotten nicht. Und hat man systematisch in Deutschland, in der Schweiz, hat man die steinzeitlichen Besiedlungsorte studiert und untersucht. Und hat die Überreste gesammelt. Und das Problem ist, das sind nicht die Steinwerkzeuge, die man bräuchte für all diese Generationen, für all diese Millionen und Millionen und Millionen von Menschen, die da gelebt haben über Jahrzehntausende hinweg. Und noch mehr. Die sind nicht da. Sie können diese Werkzeuge, die man gefunden hat, die können sie einsetzen für eine kurze Steinzeit, so wie wir das im biblischen Rahmen gesehen haben. Dann funktioniert's. Und das sind Dinge, die werden in der Fachliteratur besprochen. Aber nicht in normalen Fernsehsendungen. Oder eben in der Schule. Dr. Michael Brandt hat sich auf diesem Gebiet spezialisiert und hat ein Buch geschrieben, Wie alt ist die Menschheit? Fantastisch. Da finden Sie das wissenschaftliche Material dazu. Und jetzt zum Schluss noch etwas über Genforschung. Und da kommen wir schon zum Thema von heute Abend, ja? Die meisten von uns wissen, wir haben das Erbgut gespeichert in jeder unserer Körperzellen. Im Zellkern, ganz klein, ganz verkleinert auf dem DNA oder DNS-Molekül, ist mit einer chemischen Schrift genau aufgebaut, wie man mich bauen muss. Bei einem Krokodil, wenn man ein Krokodil baut, und bei einer Rose, wie man eine Rose baut. Das steht dort drauf, beim chemischen Code. Und nun hat man in den vergangenen Jahren eben in der Forschung sehr viel Gewicht darauf gelegt, diesen Code zu untersuchen. Und manche Forscher haben sich auf ein kleines Stücklein unserer Erbinformation konzentriert. Die nennt man die mitochondriale DNA. Das ist ein kleines Stück unseres DNA-Moleküls, das man in den Zellen findet, nicht im Zellkern, sondern in kleinen Energiemaschinen in der Zelle, den Mitochondrien. Und das Interessante ist da, dieser Abschnitt wird von der Mutter weitervererbt an die Kinder, an Söhne und Töchter. Und wenn Sie diesen Abschnitt studieren, dann können Sie etwas herausfinden über Ihre Mutter. Und es ist so, im Lauf der Generationen gibt es da kleine Veränderungen im Erbgut. Buchstaben, die verschoben werden, das kommt, verändert werden, das kommt dadurch, durch UV-Strahlung, kosmische Strahlung, durch Kontakt mit Chemikalien und so weiter. Und nun hat man gesehen, wenn man weltweit diese mitochondriale DNA bei den Menschen studiert, da kann man sehen, wie eng verwandt die Leute miteinander sind. Denn diese Buchstabenverschiebungen ergeben ein Muster. Da können Sie zwei Leute aus Deutschland nehmen, aus München, jemand aus Berlin, und können Sie die mitochondriale DNA vergleichen, und da kann man zeigen, die müssen etwa auf 10 Generationen zurück verwandt sein. Ja? Und noch mehr, weil man eben auch das Erbgut ermitteln konnte in älteren Gräbern von alten Germanen und so weiter, kann man heute sogar den Stammbaum zurückverfolgen und das Urvolk bestimmen. Und das kostet etwas mehr als 100 Euro, können Sie das machen. Es gibt eine Firma in Adliswil, in Zürich, igenea.ch, und die schicken das ein nach Amerika, in ein Labor, und nach 2-3 Monaten haben sie einen Bericht. Und dann können sie gespeichert werden in einer Datenbank, wenn sie wollen. Das muss man speziell wollen. Und dann kriegen sie immer wieder E-Mail-Nachrichten, weil wieder Leute gefunden sind, die, sagen wir, auf so und so viele Generationen zurück mit ihnen verwandt sind. Ja? Dadurch hat sich bei uns ergeben, Libby ist offensichtlich verwandt mit Levi in Amerika. Das ist der Name Levi, ja? Und plötzlich, wir kannten die Leute gar nicht und wussten gar nicht, dass wir aus so vielen Generationen zurück zusammengehören. Ja, und da wird das Urvolk ermittelt, da können Sie auch sehen, ob Sie jüdische Vorfahren haben vor 3000 Jahren. Oder Hellenen, Griechen. Oder aus dem Balkan. 10% der richtigen Schweizer haben bei diesem Test Ursprünge aus dem Balkan. Das ist gut, dass man das weiß. Das muss man den Leuten erzählen. Dann plötzlich werden sie im Alltagsleben mit den Nachbarn ganz anders. Ich werde Ihnen heute Abend noch mehr solche Dinge erzählen. Noch verblüffendere Dinge. Ja, aber so sieht man also die Verwandtschaft bis zurück. Und nun, 1987 hat ein Team der Berkeley University versucht zu berechnen, wann lebte die letzte gemeinsame Mutter aller Menschen hier auf Erden heute. Aber die haben das so gemacht, die gingen davon aus, der Schimpanse wäre unser Vorfahre. Und die haben also hypothetisch vom Schimpansen her gerechnet. Und die kamen auf die gemeinsame Mutter, die muss gelebt haben vor etwa 150.000 Jahren. Die letzte gemeinsame Mutter. Australischen Ureinwohner, Afrikaner, Europäer und so weiter, ja? Das hat ja viel Aufsehen erregt in den Medien. Aber das nächste nicht mehr. Ich meine, da hat man auch wieder Fortschritte gemacht. 1997 wurde eine neue Arbeit herausgegeben. A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region. Durch Parsons und Thomas. Und andere herausgegeben. Das wurde veröffentlicht in Nature Genetics. Also nicht irgendwo in einem Winkel der Welt. Und diese Leute haben nun nicht mehr hypothetisch gerechnet von einem Schimpansen, von dem ja sowieso kein Evolutionist glaubt, dass wir vom Schimpansen abstammen. Ja? Das wäre dann eine andere Linie. Aber die haben jetzt gerechnet nur mit den Stammbäumen. Nicht wahr? Heute kann man jetzt die Stammbaumforschung, die viele schon betrieben haben seit Jahren, kann man kombinieren mit diesen DNA-Tests. Das gibt eine unglaubliche Bereicherung. Da finden sie noch mehr heraus. Und die haben also damit gerechnet, haben gezeigt, ja nein, die Mutationsrate ist etwa 20 Mal schneller, als diese Leute von Berkeley hypothetisch gedacht haben. Das heißt, die letzte gemeinsame Mutter, die muss vor etwa 6.000 oder 6.500 Jahren gelebt haben. Das ist ja katastrophal, nicht wahr? Das würde bedeuten, vor 6000 Jahren, die australischen Aborigines stammen von der gleichen Mutter ab wie die Engländer. Ja? Und nun ist es so, durch diese Untersuchungen kann man jetzt die Menschheit in verschiedene Haplogruppen einteilen. Stellen Sie sich vor, ein Baum, und dann aus dem Baumstamm, gemeinsame Mutter, ja, aus dem Baumstamm kommen verschiedene Äste heraus. Die Äste sind Haplogruppen. Und da hat man die Menschheit einteilen können, sehen Sie, in Europa ist verbreitet die Haplogruppe, ich rede jetzt immer von der Mutterlinie, ich rede nicht über den Vater, das würde alles komplizierter machen. Das wäre auch interessant, aber vielleicht ein anderes Mal. Also, Mutterlinie, Haplogruppe H, T, U, V, W, X, I, J, K. Die findet man bis in den Nahen Osten. Und in Asien finden Sie Haplogruppen wie A, B, C, D und so weiter. Übrigens auch in Amerika. A, B, C, D. Ha, jetzt sehen Sie, die amerikanischen Indianer sind wirklich sehr eng verwandt mit den Ostasiaten. Und das haben sie ja in der Schule gelernt. Die wären hinübergegangen über die Beringstraße nach Nordamerika und dann runter bis nach Südamerika. Ja, gut. Ist offensichtlich so geschehen. Aber zum Beispiel die Aborigines, die sind eine Seitenlinie, die direkt aus dem Nahen Osten über Indien nach Australien ausgewandert ist. Und zwar finden wir im weiteren Sinn des Nahen Ostens finden wir die drei Haplogruppen N, M und L. In Schwarzafrika ist L1, 2, 3 ganz typisch. Ja, und aus diesen drei Haplogruppen N, M, L können Sie die ganze Menschheit herleiten. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Vom Nahen Osten aus. Und die ganze Welt ist miteinander verwandt. Und von da aus sind sie gegangen. Man kann also diesen Ursprungsort im Nahen Osten besser vertreten als ein Ursprungsort in Afrika. Das ist ja das, was man eher hört. Ja? Aber Sie können das auf die drei zurückführen. Also die Frau Ham hatte offensichtlich die Haplogruppe L. Ja, jetzt können Sie die zuteilen, diesen drei Frauen, L, N und M. Aber sehen Sie etwas ganz Interessantes, sieht man hier noch. X in Europa, das findet man auch in Nordamerika bei den Indianern. Also offensichtlich hat es nicht nur eine Wanderung gegeben über Ostasien, sondern dass gewisse sogar in früheren Zeiten von Europa rübergegangen sind und haben sich mit den Indianern vermischt. Man sieht die Welt ein bisschen anders, nicht wahr? Auf diese Art. Und nun, wenn die Menschheit so miteinander verwandt ist, wie das die Bibel sagt, dann ist es doch interessant, darauf hinzuweisen, die ersten 11 Kapitel der Bibel, von der Schöpfung bis zur Sprachenverwirrung, die umfassen also das, was die ganze Menschheit an gemeinsamen Ursprung hat. Und da könnte man sich fragen, findet man bei den Völkern weltweit in ihren Erzählungen Parallelen zu den ersten 11 Kapiteln der Bibel? Und da muss man sagen, ja. Und zwar zur Schöpfung, 1. Mose 1 bis 2, Sündenfall, Sintflut, Turmbau, Sprachenverwirrung und Zerstreuung. Und es ist so, dass Leute gesagt haben, ja, das hat nichts mit der Bibel zu tun. Wir können das erklären durch die Missionare. Die Missionare sind in die ganze Welt gegangen, haben biblische Geschichten erzählt und dann haben die Völker diese Geschichten übernommen und zu ihren eigenen Geschichten gemacht. Gut. Aber dann müsste man erwarten, dass man weltweit auch Parallelen findet zu Geschichten aus den späteren Kapiteln der Bibel. Aber das findet man nicht. Weltweite Parallelen hat man nur 1. Mose 1 bis 11. Und damit ist die Missionarshypothese vom Tisch. Hier sehen Sie die Generationen von Noah über Sem, Arpachshad und so weiter bis auf Abraham. Generation Nummer 10. Abraham wurde geboren am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Und damit möchte ich schließen. Gott hat diesen Mann aus Ur in Chaldäa herausgerufen, nachdem die anderen Völker, die anderen Stämme ausgewandert sind. Und hat ihn herausgerufen, er soll ins Land Kanaan gehen. Jetzt lese ich aus 1. Mose 12. Und der Herr hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nun hat Gott Abraham berufen und damit seine Nachkommen, das Volk Israel. Jetzt darf man das nicht falsch verstehen. Die Auserwählung Israels bedeutet nicht die Verstoßung der anderen Völker. Das ist ein ganz falsches Denken. Gott sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott sagte Abraham, aus deiner Nachkommenschaft, aus dem Volk Israel, wird einmal der Erlöser kommen, der Messias. Und er wird zum Segen werden für alle Völker der Erde. Sie sehen, die Erwählung Israels ist die Chance für alle Völker der Welt. Und so ist Jesus Christus gekommen vor 2000 Jahren aus diesem Volk. Und er ist am Kreuz als Erlöser für unsere Schuld gestorben. Er wollte unsere Schuld auf sich nehmen und die Strafe Gottes, die wir verdient haben in Ewigkeit, in der Gottesferne, in der Verdammnis. Dieses Gericht wollte er auf sich nehmen. Und so sagt die Bibel, jeder, aus welchem Volk er auch stammt, ob er ein Japhetit ist, ein Hamit oder ein Semit, ob aus Haplogruppe H oder A, B, C, kommt überhaupt nicht drauf an. Jeder, so steht es in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber Sie sehen, es geht nicht automatisch, es steht, der Einzelmensch muss an Jesus Christus glauben, seine persönliche Schuld im Gebet, Gott ernsthaft bekennen, bereuen, und Jesus Christus danken, dass er dafür gestorben ist. Und so wirft Gott die Schuld, bildlich gesprochen, in die Tiefen des Meeres. Das ist eine Botschaft für alle Nachkommen aus der Eiszeit. Und von aus welcher Region auch immer. Und es ist so fantastisch, wenn man in der Welt herumreist und Chinesen kennenlernt und Indianer in Südamerika kennenlernt und Afrikaner in Westafrika und so weiter. Und überall findet man Menschen, die wirklich von Herzen an Jesus Christus glauben. Es ist kein Thema, aus welcher Haplogruppe wir sind. Ja? Sondern die wissen alle, Jesus Christus ist gekommen, weil Gott die ganze Welt geliebt hat. Und darum, ich erinnere Sie nochmals an diese kleine Geschichte, diesem buddhistischen Taxifahrer. Ich habe ihm erklärt, ich glaube an einen Gott, der alle Menschen liebt. Und er hat das alles gemacht. Und jetzt könnte man weiterfahren, und er hat auch die ganze Geschichte geführt bis zum heutigen Tag. Und er hat vor 2000 Jahren den Retter in die Welt gesandt. Und diese Botschaft von vor 2000 Jahren ist jetzt heute zu allen Nationen der Welt gekommen. Schon lange, lange nach Deutschland. Aber es gibt Länder, die haben erst in der heutigen Zeit davon erfahren. Ich weiß von einem Ureinwohner, der einem Missionar gesagt hat, warum seid ihr nicht früher gekommen? Das hätte mein Vater hören müssen. Das geht schon unter die Haut. Macht den Vorwurf, warum seid ihr nicht? Ihr hättet ja schon längst Zeit gehabt, zu uns zu kommen. Warum habt ihr so lange gewartet? Wir haben nichts davon gewusst. Ja. Möchte ich hier schließen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.